Hallo Sarah.
Hallo Laura und hallo an alle True Crime Junkies da draußen, die wieder bei uns eingeschaltet haben. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Wie der ein oder andere von euch sicherlich schon mitbekommen hat, sind wir mittlerweile auch auf Patreon unterwegs und für uns ist das so eine Art Online-Fan-Club, sag ich mal. Und dort bieten wir ja auch ein paar Bonussachen an und da gibt's dann zum Beispiel unter anderem jeden Monat eine Extra-Folge von Eyes in the Dark, die wirklich nur auf Patreon veröffentlicht wird.
Und dann würde ich sagen, starten wir mit unserem heutigen Fall.
Ja, und eigentlich hätte ich den heutigen Fall auch vorgestellt, beziehungsweise hätte einen Fall vorgestellt, aber da Laura und ich aktuell an einem riesigen Projekt arbeiten und ich da so die erste Hälfte, sag ich mal, von übernommen habe, bin ich einfach nicht dazu gekommen, meinen Fall auszuarbeiten. Ich bin einfach nicht dazu gekommen und deswegen ist Laura für mich eingesprungen.
Ja, und unser heutiger Fall führt uns in die Gegend bei uns, Sarah, denn der Fall spielt in Heidelberg.
In Heidelberg?
Ja.
Krass. Nur so zur Information, Heidelberg ist, weiß nicht, vielleicht 15 bis 20 Minuten von uns entfernt und ich habe auch dort studiert.
Genau. Udo F. ist 61 Jahre alt und leitet gemeinsam mit seiner Frau, der 66-jährigen Astrid F., eine Kinderarztpraxis in der wunderschönen Stadt Heidelberg. Wie ich eben schon gesagt habe, also ganz bei uns in der Nähe. Für alle von euch, die nicht aus unserer Gegend kommen und Heidelberg nicht kennen, Heidelberg ist eine Stadt direkt am Neckar, ein, man kann schon fast sagen, verträumter Ort, mit einer großen Fußgängerzone und schönen Fachwerkhäusern. Auf den Postkarten von Heidelberg sieht man so gut wie immer das bekannte Schloss. Die Kinderarztpraxis befindet sich im Stadtteil Ziegelhausen, in der Kleingemünder Straße Nummer 35, mitten in der Fußgängerzone. Der Stadtteil befindet sich im Nordosten der Stadt und dort kennt jeder jeden. Direkt über der Kinderarztpraxis befindet sich eine weitere Praxis, die einer Psychotherapeutin. Das Ehepaar lebt im Stadtteil Schlierbach und ist überall sehr beliebt. Schlierbach erstreckt sich entlang des Neckartals zwischen den Hängen des Königsstuhls und der Universitätsklinik. Es ist der 23. Dezember 2002, ein Mittwoch kurz vor Weihnachten. In der Heidelberger Innenstadt ist viel los. Wie so oft müssen noch einige letzte Geschenke für die Liebsten besorgt werden. Eine stressige und zugleich eigentlich besinnliche Zeit. Die Kinder des Ehepaares F. sind bereits aus Berlin angereist, um das Weihnachtsfest gemeinsam mit ihren Eltern verbringen zu können. Astrid und die Tochter waren noch gemeinsam einkaufen und kommen am Nachmittag zurück nach Hause. Udo befindet sich zu dieser Zeit noch in der Praxis. Er kümmert sich gemeinsam mit seiner Sprechstundenhilfe noch um die Abrechnungen. Daher ist die Praxis an diesem Nachmittag auch für Patienten geschlossen. Plötzlich um 18.11 Uhr klingelt das Telefon. Es ist Udo. Er möchte mit seiner Tochter sprechen. Klingt bedrückt, als er sagt, sie solle sich ins Auto setzen und eine Kreditkarte mitbringen. Sie ist verwirrt. Was soll das denn? Doch Udo lässt nicht locker und pocht darauf, dass sie die Karte einpacken und zur Praxis fahren solle. Es sei ein Notfall. Letztendlich macht sich Astrid selbst auf den Weg. Doch keiner hat eine Ahnung, was eigentlich los ist. Gegen 20.30 Uhr erreicht die Polizei einen besorgten Anruf der Kinder des Paares. Ihre Eltern reagieren auf keine Anrufe, sind einfach nicht mehr erreichbar. Sie haben auch schon bei der Praxis vorbeigeschaut und geklingelt. Es kam jedoch keine Reaktion. Die Polizei macht sich also auf den Weg zur Praxis. Schon von außen ist zu erkennen, dass das Licht noch brennt. Vielleicht haben die beiden also einfach die Zeit vergessen. Doch sie schauen trotzdem nach und verschaffen sich mit Hilfe der Feuerwehr Zutritt zu der Praxis. Und dort bietet sich ihnen ein furchtbares Bild, was sie so schnell nicht vergessen werden. Der Kinderarzt, seine Frau und die 24-jährige Sprechstundenhilfe Karin R. sind tot. Alle drei wurden mit Handschellen und einem Seil am Heizkörper gefesselt, mit einem Klebeband geknebelt und anschließend unter anderem mit einem roten Kunststoffseil erdrosselt. Udo weist zudem eine tiefe Schnittwunde in der linken Hand auf. Seine Frau hat vier gebrochene Rippen. Ein Familiendrama schließen die ermittelnden Beamten schnell aus. Es steht die Vermutung eines Raubmordes im Raum. Doch warum hat der Täter dann nicht die Bank überfallen, welche sich direkt neben der Praxis befindet? Könnte es sich hierbei um eine Rachetat gehandelt haben? Vielleicht ein ehemaliger Patient, der sich falsch behandelt gefühlt hat?
Das wäre jetzt auch mein allererster Verdacht gewesen.
Ja, weil ich denke mir auch, wenn man an Geld kommen möchte, würde man ja nicht direkt als erstes an eine Arztpraxis denken?
Überhaupt nicht, um ehrlich zu sein. Hätte ich gar nicht auf dem Schirm.
Und genau deswegen entstehen auch sehr schnell unzählige Gerüchte über das Motiv der Tat. Aber keins davon hat so wirklich Hand und Fuß. Die Kinder des getöteten Ehepaares machen sich schreckliche Vorwürfe, ihre Mutter nicht zur Praxis begleitet zu haben und fragen sich jeden Tag, ob sie die Tat hätten verhindern können, wenn sie sie begleitet hätten oder wenn zumindest einer von ihnen sie begleitet hätte. Leute, habt ihr Bock, uns dieses Jahr live zu sehen?
Laura, ist das eine ernst gemeinte Frage? Ich hoffe ja, dass jeder, der diese Frage gerade hört, mit einem ganz eindeutigen Ja antwortet.
Ja, das hoffe ich natürlich auch. Und wenn die Antwort Ja lautet, dann müsst ihr jetzt ganz genau zuhören, denn wir sind wieder beim Here and Now Podcast Festival in Köln dabei. Und zwar ist unser Auftritt am 10. August um 18 Uhr.
Und als wäre das nicht schon Grund genug, nach Köln zu kommen, um uns zu sehen, sind da tatsächlich auch noch ein paar andere ziemlich coole Podcasts vor Ort. Unter anderem nämlich auch True Love von Lynn und Leo, die den Podcast Mord auf Ex machen, aber auch Hazel Thomas Hörerlebnis.
Ihr merkt also, ihr habt an diesem Wochenende Lieblings-Podcast-Overload. Und ihr könnt euch nicht nur coole Podcasts anhören, sondern dort gibt es dann auch noch Snacks und Getränke. Ihr könnt euch dann ja schön ein Aperölchen zum Beispiel holen oder eine Portion Pommes und euren Podcast lauschen und dann natürlich auch noch mit uns quatschen.
Daraus wird aber nur etwas, wenn ihr jetzt schnell seid. Tickets für unsere Show innerhalb des Here and Now Podcast Festivals gibt's jetzt auf hereandnowfestival.de.
Dazu müsst ihr aber wissen, dass das Ticketing für jede Show separat läuft. Das heißt, Zugang zum Festival erhaltet ihr mit jedem Ticket, aber wenn ihr beispielsweise zwei Podcasts hören bzw. dann ja auch sehen möchtet, benötigt ihr zwei Tickets, also ihr braucht pro Podcast ein Ticket.
Und welches das wichtigste Ticket für das Festival ist, das sollte euch bewusst sein. Das ist natürlich das Ticket für Eyes in the Dark. Wir freuen uns nämlich sehr auf euch.
Ja. Ganz sneaky, aber guter Hint auf jeden Fall.
Ja, ich dachte, das kann man an der Stelle schon mal mit einbauen. Und wie immer findet ihr alle Infos auch nochmal bei uns in den Shownotes.
18 Beamte sind in der Tatnacht mit der Spurensuche beschäftigt. Und diese leisten sehr gute und professionelle Arbeit und können sehr viele Spuren sichern. Ein Stück des roten Seiles finden die Beamten in einer Mülltonne in der Petersthaler Straße. Und bereits hier lässt sich eine Verbindung zu der Stadt Mannheim feststellen, denn dort wurden die Handschellen und das rote Seil gekauft. Das lässt sich aufgrund eines Kassenbeleges feststellen.
Und die haben den Kassenzettel dazu auch in der Mülltonne gefunden?
Nee, also die haben wohl die Etiketten sich angeschaut und haben dann irgendwie rausfinden können, in welchem Kaufhaus das Seil gekauft wurde und haben dort dann nach den passenden Kassenbelegen gesucht.
Ah ja, okay.
Und mit diesem Seil wurden auch noch ein paar Gummihandschuhe gekauft. Den Schlüsselbund des Ehepaares finden die Beamten auf der Ziegelhäuserbrücke. Und zudem finden sie am Treppenabgang zum Keller zwei Brandneff-Zigarillos, an der sich später auch DNA sicherstellen lässt. Der Täter hinterlässt noch weitere Spuren. Die Polizei kann einen Abdruck der Schuhsohle feststellen, welcher der Täter getragen hat. Und zu guter Letzt finden sie noch ein abgerissenes Stück eines Gummihandschuhs.
Dann war der Täter ja aber nicht wirklich vorsichtig.
Überhaupt nicht.
Hm.
Die Polizei wendet sich mit den Fundstücken an die Öffentlichkeit und hofft auf Hinweise. Als Belohnung für Hinweise, die zum Täter führen, schreibt die Polizei 15.000 Euro aus. Schnell meldet sich ein Mitarbeiter eines Sexshops aus Heidelberg bei den Beamten. Er habe an zwei Männer am Tag vor der Tat drei Paar Handschellen verkauft. Sie hatten erst zwei Paar gekauft, sind dann nochmal zurückgekommen, um ein drittes Paar zu kaufen.
Aber Handschellen aus dem Sexshop sind ja jetzt nicht wirklich was für einen Überfall, oder?
Ja, aber die Beamten sind der Spur nachgegangen und wollten sich die Handschellen wahrscheinlich auch mal anschauen und wissen, was sind das für Modelle, um das eben ausschließen zu können. Und am Anfang denkt man vielleicht, okay, heiße Spur, weil drei Handschellen einen Tag vor der Tat gekauft, könnte schon passen. Aber die Beamten können die Männer ausfindig machen und die besitzen diese Handschellen auch noch. Mhm. Also die waren es definitiv nicht. Diese Handschellen waren wohl einfach nur ein Weihnachtsgeschenk für ihre Freundinnen.
Aha, und der eine hatte zwei Freundinnen, oder? Ja, warum haben sie drei Handschellen gekauft?
Ja, vielleicht hat er auch der eine zwei für seine Freundin gekauft.
Ja. Möglich, gut möglich.
Aber sie waren auf jeden Fall nicht die Täter.
Mhm.
3 Minuten zu Fuß vom Tatort entfernt hat Iris K. ihren Gemüseladen, gegenüber des Parkplatzes vom Hotel Adler. Sie ist am Abend des 23.12. im Laden und hat dort eine dunkle Limousine mit ausländischen Kennzeichen parken sehen. Etwa ein alter Audi oder Ford. Aus dem Auto sieht sie drei Männer aussteigen, aber wo genau diese hingehen, kann sie nicht erkennen. Sobald Iris dann von der Tat erfährt, teilt sie diese Beobachtung der Polizei Heidelberg mit. Nur wenige Stunden nach dem furchtbaren Verbrechen gegen 1 Uhr nachts wird an der Deutschen Bank am Mannheimer Wasserturm mit der Kreditkarte des Arztes Geld abgehoben. 2x500 Euro, um genau zu sein.
Mhm.
Im Stadtteil Ziegelhausen verbreitet sich die Nachricht über das Verbrechen wie ein Lauffeuer und Angst macht sich breit. Wird der Täter womöglich erneut zuschlagen? Jeder hat das Gefühl, der Nächste sein zu können. Die Psychotherapeutin, die ihre Praxis direkt über dem Tatort hat, lässt niemanden rein, der einfach an ihre Tür klopft. Jeder Patient muss sich telefonisch anmelden. Sobald es dunkel wird, steigt die Angst weiter an. Die Menschen blicken sich beim Spazierengehen um und haben ein ungutes Gefühl in der Magengegend. In der Kleingemünder Straße liegen tausende Blumen und Kerzen. Ganz Heidelberg, die ganze Rhein-Neckar-Region, ist von der Tat zutiefst getroffen. Viele bleiben betroffen vor der Praxis stehen, schweigen einige Minuten und gedenken der drei Opfer. Auf einem Blatt steht in großen schwarzen Druckbuchstaben »Warum?« Daneben ein Bild des Ehepaares. Es wird eine 45-köpfige Sonderkommission, die Soko Praxis, gegründet. Karin R. wird am 3. Januar in ihrer Heimat Schönau-Altneudorf im Odenwald unter Polizeischutz beigesetzt. Nur einen Tag später, am 4. Januar um 10.30 Uhr, findet die Trauerfeier des Ehepaares mit anschließender Beisetzung auf dem Friedhof Heidelberg-Handschuhsheim statt. Mehr als 600 Trauergäste nehmen an diesem Tag Abschied. Pastor Herbert Burger sagt in seiner Rede, dass die Frage nach dem Warum bleibt. Es wird Musik von Wolfgang Amadeus Mozart gespielt. Während der gesamten Zeit sichern Polizeibeamte den Friedhof. Sie halten die Augen offen. Ob sich der Täter wohl unter den Trauergästen befindet?
Ja, sowas ist ja gar nicht mal so selten der Fall.
Mhm, ja.
Dass die Täter dann entweder zum Tatort zurückkehren oder eben auf die Beerdigung der Opfer kommen. Was genau. Ich immer noch wirklich krank finde.
Ja.
Aber ja.
Und deswegen ist es auch echt gut, dass da so viele Polizeibeamte vor Ort sind. Am 13. Januar erhält die ermittelnde Polizei in Heidelberg einen Brief, direkt vom Täter. Er ist handgeschrieben und befindet sich in einem Umschlag mit Sichtfenster der Größe C6. Dieser weist sowohl einige Rechtschreibfehler als auch einige Grammatikfehler auf. Er lautet: Herr Soko. In Heidelberg war Polizei vor Bank, deshalb mit Taxi nach Mannheim zurück. Sie brauchen uns nicht suchen, wir fliegen Wochenende in Heimat zurück. Das ist jedoch nur ein Teil des Briefes, also der komplette wurde nie veröffentlicht.
Mhm.
Später wird dann aber mitgeteilt, dass der Brief durchaus Täterwissen beinhaltet hat und die Polizei auch davon ausgehen konnte, dass es wirklich der Täter ist, der diesen Brief abgeschickt hat. Weiter steht dann in dem Brief, dass der Täter die Tat gemeinsam mit seinem Bruder begangen habe. Der Brief wurde aus der nahegelegenen Stadt Mannheim verschickt und die Beamten haben Glück, es können Fingerabdrücke festgestellt werden. Das LKA in Stuttgart bestätigt, dass die Spuren auf dem Brief mit denen vom Tatort übereinstimmen. Dass sich der Täter überhaupt direkt an die Polizei wendet, ist sehr ungewöhnlich, sagt der Heidelberger Kriminologe Dieter Herrmann. Die Polizei ist sich sicher, dass der Täter mit dem Brief nur von Mannheim ablenken möchte. Ein misslungener Versuch. Die Ermittler gehen zudem weiter davon aus, dass sie es mit einem Einzeltäter zu tun haben. Um weitere falsche Spuren zu legen, habe er einen Bruder angegeben. Am 17. Januar wird der Fall bei Aktenzeichen XY ungelöst aufgegriffen. Dort werden unter anderem die Zigarillos gezeigt, welche am Tatort gefunden wurden. Des Weiteren wendet sich die Polizei auch mit dem Abdruck der Schuhsohle an die Öffentlichkeit. Die Suche nach dem Täter geht nun also in der Quadrate Stadt Mannheim weiter. Die Beamten halten sich an unterschiedlichen Kiosks auf und halten nach Kunden Ausschau, die Braniff-Zigarillos kaufen. Und jetzt denkt man vielleicht, okay, das ist ja wie die Nadel im Heuhaufen. Aber diese Zigarillos waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht lange auf dem Markt und die Beamten konnten relativ leicht den Vertriebsweg nachvollziehen. Die Betreiberin eines Kiosks vor einer Karstadt-Filiale meldet sich bei den Beamten und gibt an, dass es bei ihr einen Stammkunden gibt, der einmal im Monat eine ganze Stange dieser Zigarillos kauft und regelmäßig auch seine Zeitung bei ihr am Kiosk kauft. Die Beamten schauen nun häufig bei ihr vorbei, um den Mann anzutreffen. Doch wie so oft taucht er genau dann auf, wenn gerade kein Polizeibeamter vor Ort ist. Die Betreiberin des Kiosks reagiert schnell und lässt dem Mann einen Zettel mit Namen und Adresse ausfüllen. Ihm sagt sie, es handele sich dabei um ein Preisausschreiben.
Mhm. Pfiffig.
Total.
Wäre ich wahrscheinlich in dem Moment nicht drauf gekommen.
Ey, nie und nimmer. Und der Mann gibt auf dem Zettel zwar falsche Angaben an, aber die Polizei hat ja trotzdem jetzt auch seine Spuren, die er natürlich auch auf dem Papier hinterlassen hat.
Klar, und dann kann man zumindest schon mal abgleichen, ob es sich wirklich dabei um den Täter handelt oder nicht.
Ja. Und ihr erinnert euch vielleicht, dass ich vorhin gesagt habe, dass es für Hinweise auf den Täter 15.000 Euro gibt. Und diese Kioskbesitzerin erhält diese Belohnung dann auch.
Ach cool.
Aber vollkommen
hat sie sich auch verdient. Ja,
auf jeden Fall. Als die Beamten es schaffen, den Mann zu befragen, glauben sie zunächst nicht, dass er ihr gesuchter Täter ist. Sie können sich nicht vorstellen, dass ein Mann, der sich aufgrund seines Körpergewichts so schwer bewegt, zu einer solchen Tat in der Lage wäre. Dennoch nehmen sie seine Fingerabdrücke und eine Speichelprobe. Selbst wenn sie ihn als Täter ausschließen können, wären sie ja immerhin trotzdem ein Stück weiter. Bei dem Mann handelt es sich um den 52-jährigen Karl-Heinz B. Karl-Heinz wird 1950 in Kelkheim geboren, besucht 9 Jahre eine Volksschule und absolviert dann eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann. Er greift bei unterschiedlichen Arbeitgebern in die Kasse und verliert so einen Job nach dem anderen. Bei der Stadtverwaltung Kelkheim wird er wegen Alkoholkonsum entlassen. Karl-Heinz ist bereits seit seinem 18. Lebensjahr starker Trinker. Mehrmals begibt er sich daher in eine Klinik und nimmt auch Tabletten, aber eine richtige Therapie macht er nie. In Frankfurt betreibt er einige Zeit eine Tankstelle, aber dort tätigt er einige falsche Abrechnungen und häuft so einen Schuldenberg von damals noch 150.000 D-Mark an.
Das müssen dann wirklich einige falsche Abrechnungen gewesen sein.
Ab 1983 ist er arbeitslos, verwahrlost immer mehr und verlässt kaum seine Wohnung. Das in Kombination mit dem vielen Trinken führt dazu, dass er immer mehr zunimmt. Aus ursprünglich 85 Kilogramm werden 157.
Oh, aber das ist schon eine ganze Menge.
Ja.
Jetzt kann ich auch verstehen, warum die Polizei ihn als potenziellen Täter zunächst einmal nicht wirklich in Betracht gezogen hat.
Ja. Und dazu kommt nämlich, dass seine Gelenke halt sehr unter der Gewichtszunahme gelitten haben und er sich nicht mehr gut bewegen konnte.
Mhm.
Also er ist auch sehr seltsam gelaufen, sag ich mal.
Mhm, mhm. Ja, klar, irgendwann geht das so extrem auf die Gelenke, gerade auf die Knöchel und auf die Knie. Ich glaube, da wird das dann irgendwann schon ziemlich schwierig, ordentlich zu laufen.
Ja, und so jemandem traut man ja dann keinen Dreifachmord zu, im ersten Moment.
Ja, im ersten Moment nicht.
Er selbst ist zweifacher Familienvater und seit 1993 Witwer. Seine Frau stirbt an den Folgen der Alkoholabhängigkeit.
Mhm.
Er trägt einen weißgrauen Schnauzer, langes Haar und eine Goldrandbrille. Sein Leben ist also, wie man schon merkt, das komplette Gegenteil des verstorbenen Ärztepaares.
Ja, das stimmt.
Karl-Heinz B. ist auf Sozialhilfe angewiesen und alkoholabhängig. Am 30. Januar gegen 12 Uhr wird Karl-Heinz B. in seiner Wohnung in den Mannheimer U-Quadraten festgenommen. Und für alle, die Mannheim nicht kennen, die Mannheimer Innenstadt ist in Quadrate und nicht in Straßen aufgeteilt. Insgesamt gibt es 144 Quadrate.
Ja, und ich finde, man muss schon sagen, selbst wenn man in Mannheim lebt, ist dieses Quadratesystem nicht immer leicht.
Ja, allerdings, ihr müsst euch das so vorstellen, dass der Straßenname beispielsweise U4 ist und die Hausnummer dann 3. Also dann steht da U4-3.
Genau, und das ist, glaube ich, schon für die meisten sehr, sehr ungewohnt.
Ja, total. Aber deshalb habe ich vorhin auch Mannheim als Quadratestadt bezeichnet.
Ja.
Die Polizisten klingeln zunächst, aber niemand öffnet. So brechen sie die Tür auf und Karl-Heinz sitzt seelenruhig auf seiner Couch. Er hat die Polizisten aber schon erwartet, denn er hält schon ein handgeschriebenes Geständnis bereit. Das Geständnis umfasst 7 Seiten und trägt die Überschrift. Geständnis über Mord an Ehepaar F und der Sprechstundenhilfe. Mit dem Geständnis werden einige offene Fragen beantwortet. Zum einen, warum er sich ausgerechnet für Ziegelhausen entschieden hatte.
Mhm, da bin ich jetzt aber gespannt.
Denn er schreibt, dass er Ziegelhausen als abgelegene Stadtteil kenne und er dort unbekannt ist.
Okay, ja gut, also in Ziegelhausen ist tatsächlich nicht so viel los, muss man sagen. Aber jetzt ganz verlassen ist Ziegelhausen auch nicht.
Und ich finde, wenn ich das mal so sagen darf, wenn ich sowas machen würde, würde ich dann nicht eher in eine größere Stadt gehen, also weil dort kennt jeder jeden und die Einwohner sind ja da, glaube ich, auch aufmerksamer als in einer Großstadt vielleicht.
Ja, auf
jeden
Fall. Also ich denke, auf dem Dorf ist es auch generell so, dass da öfter mal die ein oder andere Omi oder der ein oder andere Opa irgendwie rausschaut.
Ja.
Und wenn da ein fremdes Auto auftaucht zum Beispiel, fällt das auf jeden Fall eher auf als in Mannheim in der Innenstadt.
Ja, eben. Weiter sagt er, dass er mit einem Raub seine kümmerliche Sozialhilfe für ein besseres Weihnachtsfest aufbessern wollte. Und seine Sozialhilfe betrug übrigens 650 Euro im Monat. Bereits am 4. Dezember ist er zu Fuß in Ziegelhausen unterwegs und genau dann entdeckt er die Arztpraxis. Anschließend kauft er ein Plastikseil, Handschellen, Handschuhe, eine Sonnenbrille und einen breiten Schal. Er dachte sich einfach, dass Ärzte ja immer Geld haben und sie daher ein gutes Opfer seien. Er notiert sich die Telefonnummer der Praxis und ruft später dort an, um zu fragen, ob die Praxis auch einen Tag vor Heiligabend geöffnet sei. Als er erfährt, dass das der Fall ist, plant er den Überfall. Weiter schreibt er in seinem Geständnis, geplant war nur ein simpler Raubüberfall. Die 3 Toten waren ein Scheiß-Scheiß-Unfall.
Okay, also ein Unfall.
Mhm.
Aber ich meine, er hat sie gefesselt und geknebelt und das war ja schon irgendwo mit eingeplant.
Genau, also das Fesseln und Knebeln war eingeplant.
Aber das Töten nicht.
Ja, also die Beamten haben spekuliert, entweder ist ihm seine Maskerade verrutscht, dass er wusste, okay, die kennen mich jetzt, die wissen, wie ich aussehe. Und er wollte dann quasi verhindern, dass sie ihn verraten können, sage ich mal, oder ihn erkennen.
Aber ohne unhöflich zu werden oder ohne persönlich zu werden, muss man ja schon auch sagen, dass der Mann ja, was seine Körperstatur angeht, schon einen gewissen Wiedererkennungswert hatte.
Ja. Und sein Gang ja wohl auch, weil er ja so einen ganz speziellen Gang gehabt hat, wie er gelaufen ist.
Eben. Und ich denke, selbst wenn ihm irgendwas verrutscht ist, also ich glaube, alleine die Beschreibung von seiner Statur und von seinem Gang wäre wahrscheinlich schon Hinweis genug gewesen.
Ja, für ihn war das aber vielleicht in dem Moment dann einfach so Hilfe, die wissen jetzt, wie ich aussehe und hat dann voller Panik.
Ja, genau. Und dann wurde er wahrscheinlich einfach panisch und hat dann so gehandelt. Aber er hatte ja auch die Seile dabei.
Ja.
Die waren dafür eingeplant oder hat er dazu nichts gesagt?
Zusätzlich zum Fesseln.
Ja, könnte schon sein. Ich frage mich halt einfach ganz ehrlich, was da genau in seinem Kopf vorging.
Also bei meiner Ausarbeitung bin ich auf die Meinung des ehemaligen Bundesrichters Professor Dr. Thomas Fischer gestoßen. Und er hat gesagt, dass der Täter ja eigentlich die Wahl hatte zwischen er hat versagt und er ist erkannt worden und wird gefasst. Oder er tötet die drei Anwesenden und hat dann wenigstens die Chance, davon zu kommen.
Ja, also wenn das ist, was sich eben in seinem Kopf abgespielt hat, dann dachte er wahrscheinlich wirklich, die zweite Variante würde ihm bessere Chancen geben, als wenn er jetzt einfach aufgibt und sich damit abfindet, dass er halt versagt hat und ja, genau, im Endeffekt dafür belangt wird wahrscheinlich. Ja.
Sarah, ich glaube ja, dass jeder weiß, dass du unheimlich gerne Schmuck trägst. Also ich trage ja auch sehr gerne Schmuck, aber ich muss schon sagen, dass ich mich da von dir das ein oder andere Mal habe inspirieren lassen. Jetzt zum Beispiel, wo wir in Australien waren, habe ich ja auch angefangen, mehrere Ketten gleichzeitig so im Layer-Look zu tragen. Und das habe ich zum ersten Mal bei dir gesehen und ich muss sagen, ich fand es von Anfang an richtig, richtig schön. Und Sarah, weil du mich schmuckmäßig oft inspirierst, weiß ich ja auch, dass dir Qualität beim Schmuck auf jeden Fall super wichtig ist.
Was mir natürlich auch wichtig ist, ich glaube, da spreche ich wahrscheinlich für alle, ist natürlich das Design. Also die Optik ist für mich wichtig. Ich finde es immer wichtig, weil ich bin ja Goldträger, dass der Goldton schön ist. Da achte ich auf jeden Fall immer extrem drauf. Und ich finde es auch schön, wenn es einfach spezielle Designs sind, die es nicht überall gibt.
Ja, das mag ich auch gern, weil dann ist es irgendwie nochmal mehr was Besonderes. Und somit kommen wir jetzt zu unserem heutigen Werbepartner, über den wir uns, wie ihr gleich merken werdet, wahnsinnig freuen. Die Rede ist von Bruna The Label.
Ja, und ich kann auf jeden Fall verraten, die Freude ist wirklich sehr, 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 sehr groß. Denn bei Bruna gibt es zeitlose und hochwertige Schmuckstücke, die kreiert sind, jeden Tag getragen zu werden. Also wie gemacht für Laura und mich. Und ich finde, das macht guten Schmuck auch wirklich einfach aus, dass man ihn immer tragen kann. Und ich glaube auch, ihr seht das bei mir auf Instagram oftmals, ich bin meist behangen wie ein Weihnachtsbaum. Und ich liebe das. Viel Schmuck finde ich einfach was so, so Schönes.
Sehe ich auf jeden Fall auch so, weil wenn ich ein Schmuckstück habe, was mir wirklich gut gefällt, möchte ich das am liebsten jeden einzelnen Tag tragen. Und dabei ist jedes Schmuckstück hier so konzipiert, dass es perfekt mit allen Kollektionen von Bruna harmoniert und eben auch vielfältig kombinierbar ist.
Ihr könnt euch daher auch wirklich schöne Sets zusammenstellen, aber zu unserem Favoriten kommen wir gleich nochmal. Die Schmuckstücke werden aus verantwortungsbewussten Materialien wie ethischem Gold und Silber sowie laborgezüchteten Diamanten gefertigt. Und die Perlen des Schmucks von Bruna, das finde ich richtig cool, sind perfekt unperfekt und spiegeln so die Schönheit der Natur wider. Ich mag ja so ungleiche Perlen sehr, sehr gerne.
Ja, das finde ich auch richtig schön. Und wie du eben schon angeteasert hast, kommen wir jetzt zu unseren Favoriten. Also ich habe ja anfangs schon gesagt, dass ich mich durch dich, Sarah, zu dem Layer-Ketten-Style habe inspirieren lassen. Und daher bin ich ganz verliebt in das Monte Carlo Set von Bruna. Das besteht aus der Venice-Halskette, das ist also eine etwas längere Kette, und dem Monte Carlo Joker. Und ich finde, das in Kombi sieht einfach wahnsinnig schön aus. Und um das komplett abzurunden, kommen für mich noch die Milo's Mini Hoops Ohrringe dazu, weil ich finde, dass das mit den Ketten einfach so ein richtig schönes Gesamtbild ergibt.
Ja, die Mini-Hoops finde ich auch sehr, sehr schön. Die sind bei mir auch in der engeren Auswahl gewesen. Welche mir aber auch gut gefallen, sind die Palermo Mini-Hoops mit den Perlen. Aber meine absoluten Lieblingsohrringe, die ich selbst noch nicht habe, aber die ich mir auf jeden Fall bestellen werde, sobald ich wieder in Deutschland bin, weil ich habe mich sofort in die verliebt, sind die Cherie Earrings. Das sind solche Schleifchen, die sind ja momentan auch eh total im Trend. Und die sind komplett bestehend aus Perlen. Die sehen einfach so, so, so besonders aus und sind so ein Hingucker. Ich muss mir die auf jeden Fall holen. Also ich brauche die ganz, ganz dringend. Deswegen ganz klarer Favorit für mich. Und, das könnt ihr euch vorstellen, ich liebe ja auch Smileys. Und es gibt einen Ring mit einem Smiley, den Menton-Ring. Und den finde ich auch sehr, sehr cool. Genauso wie den Santorin-Ring. Das ist so ein kleines Blümchen aus Perlen. Da habe ich mich auch so ein bisschen verliebt, muss ich ehrlich sagen. Aber generell bin ich durch die Seite gescrollt und hätte einfach alles in den Warenkorb packen können.
Ja, ging mir ganz genauso.
Und falls ihr, wie ich, auch ein paar Piercings am Ohr habt, gibt es bei Bruna auch Piercings. Und ich finde es immer super schwer, gute Piercings in guter Qualität zu finden, die dann auch noch schön designt sind. Deswegen könnt ihr da auf jeden Fall auch mal reinschauen. Wie immer wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Stöbern und beim Shoppen. Alle Infos und den Link zum Shop findet ihr wie immer auch nochmal bei uns in den Shownotes.
Weiter gibt er in seinem Geständnis an, alle Kleider, die er während der Tat getragen habe, an Heiligabend in einen Mülleimer geworfen und so entsorgt zu haben. Sein Geständnis schließt er mit den Worten: "Ich bin froh, dass alles vorbei ist", ab. Der Leiter der Polizeidirektion äußert sich zur Festnahme. Eine derartige Tat in dieser Dimension hat es in unserer Region vorher noch nicht gegeben. Die Menschen müssen nun keine Angst mehr haben.
Und um nochmal ganz kurz auf das Motiv zurückzukommen. Er hat ja eigentlich einfach nur diese Kreditkarte verlangt und hat dann zweimal in Mannheim Geld abgehoben. Zweimal 500 Euro.
Genau, also er hatte mehrere Kreditkarten von der Familie und hat von zwei unterschiedlichen Karten je 500 Euro abgehoben.
Ah, okay, dann war das wahrscheinlich irgendwie das Limit für den Tag oder?
Schätze ich auch.
Und hat er es danach nochmal versucht?
Nee, das war das einzige Mal.
Also ging es ihm lediglich um 1000 Euro?
Ich glaube, ihm ging es gar nicht um einen bestimmten Betrag, sondern einfach, dass er einfach ein bisschen mehr Geld hat.
Weil im Endeffekt sind die drei ja dann einfach nur gestorben wegen 1000 Euro. Ja. Nicht mehr und nicht weniger. Also ich finde das irgendwie schon extrem heftig.
Ja, ich finde es auch ziemlich heftig. Also es erscheint einfach total sinnlos.
Und ich finde auch total willkürlich einfach, muss man sagen. Also er hat sich ja einfach irgendeinen Arzt ausgesucht und dachte sich so, ja, die haben bestimmt Geld.
Ja.
Und als es dann schiefgelaufen ist, hat er die Person einfach total skrupellos umgebracht. Mhm. Drei Personen wegen 1000 Euro. Also nicht, dass irgendeine andere höhere Summe das rechtfertigen würde. Aber ganz ehrlich, da hätte er auch einfach ein Geldautomaten oder ein Zigarettenautomaten oder ähnliches aufbrechen können.
Ja, das ist echt Wahnsinn. Und ich kann auch seinen Gedankengang so gar nicht nachvollziehen.
Mm.
Also ich weiß nicht, warum er in eine Arztpraxis gegangen ist, um an Geld zu kommen.
Das kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich meine, klar, am Ende hatte er die Kreditkarten und konnte darüber natürlich eine gewisse Summe abheben. Aber dass er durch die Kreditkarten gefunden werden kann, beziehungsweise dass die nachverfolgt werden können, das war ihm ja wahrscheinlich klar. Und dass in einer Arztpraxis nicht wirklich viel Bargeld zu finden ist, müsste ihm ja auch klar sein.
Da hätte man ja auch einfach, keine Ahnung, zu einem Kiosk oder sonst was gehen können.
Eben, wo es einfach eine Kasse mit Wechselgeld oder mit Einnahmen gibt. Aber das ist ja, glaube ich, in einer Arztpraxis eher weniger der Fall, dass da bar gezahlt wird.
Ja, glaube ich auch.
Also selbst 2002
wahrscheinlich. Und ich glaube auch, dass es das für die Angehörigen auch furchtbar schlimm machen muss. Also es ist sowieso so oder so schlimm.
Ja,
aber
ja.
Aber einfach diese Willkür und man hat so viele Was-wäre-wenn-Fragen im Kopf, finde ich.
So viele Was-wäre-wenn-Fragen und halt auch einfach diese riesige, riesige Frage, warum?
Ja.
Warum? Und das kann man sich, glaube ich, gar nicht erklären.
Nee. 9 Monate nach den Morden wird er wegen dreifachen Mordes, schwerem Raubüberfall und schwerer Körperverletzung angeklagt. Er betritt mit Fußfesseln den Saal im Heidelberger Landgericht, sieht viel älter aus als seine 52 Jahre. Die Kinder des Paares treten als Nebenkläger auf, wollen verstehen, wie es zu dieser furchtbaren Tat kommen konnte. Doch der Angeklagte äußert sich nicht viel. Er sagt, er könne sich an den Tatablauf nicht mehr wirklich erinnern. Er spricht den Hinterbliebenen ein tiefes Bedauern und sein Mitgefühl aus. Das jedoch ohne sichtliche Anteilnahme und mit einer monotonen Stimme. Er habe sich auf der Fahrt von Mannheim nach Heidelberg Mut angetrunken und einen Blackout gehabt. Er könne sich nur noch daran erinnern, am Bismarckplatz seine leeren Flaschen entsorgt zu haben. Unter Mut antrinken versteht Karl-Heinz eine Flasche Whisky und 4 Flachmänner voll mit Jägermeister.
Eine ganze Flasche Whisky.
Ja, ja.
Und wie viel Jägermeister?
4 Flachmänner voll.
4 Flachmänner voll. Ja, das ist ein bisschen Mut antrinken, würde ich mal sagen. Ich wäre wahrscheinlich schon längst auf der Intensivstation, aber gut.
Das sind natürlich auch seine Aussagen. Wer weiß, ob er wirklich so viel getrunken hat oder ob er es nur so hinstellen wollte, als sei er so betrunken gewesen.
Ja, dann vielleicht in Richtung Unzurechnungsfähigkeit. Ja.
Genau. Am nächsten Morgen habe er dann die 1000 Euro und 3 fremde EC-Karten in seiner Jackentasche gefunden. Als er das sah, dachte er noch, das mit dem Raub scheint ja wie geplant geklappt zu haben. Erst im Radio habe er überhaupt erfahren, was wirklich passiert ist.
Also das ist jetzt meiner Meinung nach schon ein bisschen arg weit hergeholt.
Es glaubt ihm auch keiner.
Also, dass er bei der Tat vielleicht nicht mehr ganz bei Sinnen war. Okay, das kann man vielleicht noch durchgehen lassen. Aber dass er nicht mal mehr wusste, dass er 3 Menschen umgebracht hat und das nur durchs Radio erfahren hat, das finde ich etwas zu hoch gegriffen.
Ist es auch, und wir sprechen auch gleich darüber, warum das auch eigentlich gar nicht sein kann.
Mhm.
Aus lauter Frust habe er die 1000 Euro laut eigenen Angaben versoffen und verfressen und weitere 15 Kilo zugenommen.
Okay.
Doch gegen seinen angeblichen Vollrausch spricht so einiges. Prinzipiell der gesamte Tathergang. Denn er konnte ja immerhin 3 Menschen in seine Gewalt bringen, Udo F. dazu bringen, seine Tochter anzurufen, den PIN der EC-Karten zu erpressen und noch in aller Ruhe die Praxistür abschließen.
Ja, eben.
Danach stieg er einfach in einen Bus, als wäre nichts passiert. Und der Fahrer beschreibt ihn später zwar als alkoholisiert, aber nicht als komplett betrunken. Noch dazu hat er in Mannheim ja das Geld auch abgehoben.
Ja, eben. Das muss ja auch alles noch ohne Probleme funktioniert haben.
Genau, und er hat auch genau an einem Automaten Geld abgehoben, welcher nicht von einer Kamera eingefangen wird.
Mhm.
Also das war schon alles ganz genau durchdacht.
Ja, gehe ich auch von aus.
Er wird dann auch von einem Sachverständigen für voll schuldfähig erklärt. Mhm. Für die Beobachter des Prozesses scheint es fast unmöglich, wie ein Mann von der Körperfülle und Beweglichkeit von Karl-Heinz B. 3 gesunde und fitte Menschen getötet haben soll. Genau, was die Polizeibeamten zunächst auch gedacht haben. Der anonyme Brief, den ich vorhin erwähnt habe, sollte also wie von den Beamten vermutet zur Ablenkung dienen und sollte ganz gezielt auf einen Täter mit Migrationshintergrund lenken.
Ach stimmt, er hat das ja total falsch geschrieben und hat da ja ganz, ganz viele Fehler damit eingebaut.
Ja, aber der Brief wurde von Experten analysiert und die sehen, ob das jemand bewusst macht oder ob das wirklich jemand ist, der nicht so gut Deutsch sprechen kann.
Finde ich auch mega interessant, muss ich sagen, dass man sowas anhand von einem Brief quasi schon ableiten kann.
Ja, es ist total verrückt. Also man kann die Polizei nicht so leicht an der Nase herumführen, wie das der ein oder andere manchmal denkt. Der Angeklagte äußert sich vor Gericht mit folgenden Worten. Ich bekenne die Tat begangen zu haben. Es war nicht meine Absicht zu töten. Ich wollte eine Raubtat begehen. Wie es dazu kam, weiß ich nicht, weil ich zu betrunken war. Dass ich die 3 Personen getötet habe, bedauere ich sehr. Ich bitte um Verständnis, dass ich jetzt nichts mehr sagen werde. Ein Raunen erfüllt den Saal. Verteidigt wird der Angeklagte von einem Pflichtverteidiger, der selbst jedoch kaum Hoffnungen für seinen Mandanten sieht. Sein Verteidiger sagt, dass der angebliche Vollrausch für den Angeklagten eine Art ist, damit weiterzuleben. Also, dass er sich das selbst einredet, dass es eben so war.
Ja, kann schon gut sein.
Und damit soll er Recht behalten. Karl-Heinz B. wird zu einer lebenslangen Haft verurteilt. Und zudem stellt die Schwurgerichtskammer des Landgerichts in Heidelberg die besondere Schwere der Schuld fest. Somit hat der Verurteilte keinerlei Chance, nach 15 Jahren bereits entlassen zu werden. Das Mordmerkmal, was wir hier haben, ist zum einen Habgier und noch das Merkmal zur Vertuschung einer anderen Straftat. Das heißt, hier werden gleich 2 Mordmerkmale erfüllt.
Die andere Straftat, die in diesem Fall dann vertuscht werden sollte, war der versuchte Raubüberfall, richtig?
Genau, ja. Und in Deutschland werden die Mordmerkmale in verschiedenen Kategorien eingeteilt. Die erste Kategorie dreht sich um die Beweggründe. Diese sind Mordlust, Befriedigung des Geschlechtstriebes, Habgier und sonstige niedrige Beweggründe.
Was wären denn sonstige niedrige Beweggründe?
Also zum Beispiel Rassenhass, Ausländerfeindlichkeit oder Imponiergehabe und Rachsucht zum Beispiel.
Rachsucht auch.
Ja.
Und Eifersucht würde dann auch mit unter niedrige Beweggründe fallen?
Ja, und auch Gefühlsregungen wie Wut, Hass zum Beispiel auch.
Mhm, okay.
Die zweite Kategorie beschäftigt sich mit der Tatausführung. Hier geht es also um das äußere Tatbild.
Mhm.
Auch hier gibt es verschiedene Varianten, Heimtücke, Grausamkeit oder gemeingefährliche Mittel.
Und zu gemeingefährlichen Mitteln zählt dann zum Beispiel?
Also wenn jemand in einer vollen Innenstadt, sage ich mal, eine Bombe platziert oder hochgehen lässt.
Ah ja, okay, weil man dann quasi auch nicht einschätzen kann, wie viele Menschen man damit verletzen oder töten könnte.
Ja.
Und das wäre dann als gemeingefährliches Mittel eingestuft.
Genau, ja.
Mhm.
Kategorie 3 beschreibt die Absichten der Tat. Dazu zählt Ermöglichung einer anderen Straftat, Verdeckung einer anderen Straftat, was wir in unserem Fall hatten, und verwerfliche Absichten.
Was wäre denn ein Beispiel für eine verwerfliche Absicht?
Also davon spricht man, wenn der Täter eine Tat in dem Glauben begeht, dadurch ein anderes Vergehen oder Verbrechen schneller bzw. einfacher begehen zu können.
Mhm.
Alle drei Kategorien sind in § 211 des StGB, also des Strafgesetzbuchs, niedergeschrieben. Die Aufklärungsquote in Deutschland liegt bei Mord bei über 90%.
Nicht schlecht.
Im Jahr 2019 wurden 245 Menschen Opfer eines Mordes in Deutschland. Und das ist die niedrigste Zahl der letzten 20 Jahre. Vergleichen wir das mit dem Jahr 2002, in dem die heutige Tat stattgefunden hat. Da lag die Zahl der Opfer bei 449.
Oh, das ist aber schon um einiges höher.
Ja, also die Rate ist wirklich zurückgegangen. Was hier aber wichtig ist, wir sprechen hier über die Opfer eines Mordes und nicht die eines Totschlags. Denn diese Begriffe sind ganz klar voneinander abzugrenzen. Die Gemeinsamkeit ist, dass es sich sowohl bei Mord als auch bei Totschlag um eine vorsätzliche Tötung handelt. Der Unterschied sind dann eben die Mordmerkmale. Also es muss mindestens eines dieser Mordmerkmale erfüllt sein, dass es sich eben um Mord handelt.
Mhm.
Und wenn es um das Strafmaß geht, ist es natürlich auch ein Unterschied, ob wir es mit Mord oder Totschlag zu tun
haben. Ja.
Bei Totschlag muss es eine Freiheitsstrafe mit mindestens 5 Jahren sein. Bei Mord muss es eine lebenslängliche Haft sein. Im § 212 des StGB steht zu Totschlag Folgendes. Absatz 1. Wer einen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein, wird als Totschläger mit Freiheitsstrafe nicht unter 5 Jahren bestraft. Absatz 2. In besonders schweren Fällen ist auf lebenslange Freiheitsstrafe zu erkennen. Und man liest ja oft, dass die lebenslange Haftstrafe in Deutschland nur 15 Jahre betragen würde, aber das kann man so nicht sagen. Nach 15 Jahren kann man zum ersten Mal einen Antrag auf Bewährung stellen, was ja in unserem heutigen Fall schon mal gar nicht möglich ist oder möglich war.
Ja.
Wenn eben wie in unserem Fall die besondere Schwere der Schuld festgestellt wird, liegt die durchschnittliche Haftlänge bei 24 Jahren.
Dann kann man nach diesen 15 Jahren also gar keinen Antrag stellen überhaupt.
Genau, richtig. Nach den 15 Jahren wird in dem Fall dann zum ersten Mal von der Strafvollstreckungsbehörde geprüft, wie lange der Verurteilte noch mindestens in Haft bleiben muss.
Ah ja, okay.
Und bei einem Mord, wo die besondere Schwere der Schuld nicht festgestellt wird, sind es im Schnitt 18 bis 19 Jahre, die der Verurteilte im Gefängnis sitzt. Der Verurteilte legte Revision ein, doch die wird im März 2004 vom Bundesgerichtshof in Karlsruhe verworfen. Der BGH bestätigt die besondere Schwere der Schuld. Das Urteil ist somit rechtskräftig.
Und er hat Revision eingelegt, weil er der Meinung war, dass er quasi mildernde Umstände verdient hätte, weil er so viel getrunken hatte?
Ja.
Mhm. Okay. Das heißt dann, dass Karl-Heinz B. auch heute noch in Haft sitzt?
Nein, aber das liegt nicht daran, dass er freigekommen ist, sondern er ist im Jahr 2019 in Haft verstorben.
Okay, das heißt dann, er ist mit etwa Ende 60 gestorben.
Ja, genau.
Eigentlich sogar ein recht erstaunliches Alter für seinen extrem ungesunden Lebensstil.
Ja, allerdings. Und damit sind wir am Ende unseres heutigen Falls angekommen. Ich bin wirklich sehr gespannt, ob die Leute, die hier aus der Gegend kommen, schon mal davon gehört haben. Ich kannte den Fall noch nicht vorher.
Ich auch nicht, überhaupt nicht.
Hab da auch noch nie von gehört.
Mm-mm.
Aber wir waren da ja auch noch ziemlich jung, 2002.
Ja, ich finde es aber trotzdem heftig, wenn man überlegt. Also ihr müsst wissen, hier gerade sitzen wir etwa 2 Kilometer von dem Ort entfernt, wo der Täter damals das Geld abgehoben hat in Mannheim. Und dann finde ich das irgendwie schon heftig, dass man darüber gar nichts weiß.
Ja, und deswegen hat mich der Fall auch direkt so interessiert.
Ja, hat einen direkt gecatcht.
Ja, weil man die ganzen Orte wiedererkennt.
Mhm.
Also lasst uns wie immer gerne eure Meinung auch zu dem Urteil und zu dem ganzen Verfahren per Direct Message bei Instagram zukommen.
Ja, wir freuen uns auf jeden Fall schon drauf. Und ich freue mich besonders, dass wir heute mal wieder eine Gruselgeschichte zum Vorlesen haben und keine Urban Legend. Denn die liebe Ann-Kathrin hat uns eine Geschichte von sich zugeschickt. Die Geschichte heißt Die Wildkamera. Es war ein Frühlingstag, an dem Charlotta und Frank ihre neue Wohnung bezogen. Sie wohnten von nun an im Erdgeschoss. Über ihnen wohnte eine ältere Dame. Das Haus befand sich an einem Waldrand und hatte einen kleinen Garten. Nach einigen Wochen, nach dem Auspacken der Kartons und dem Aufbau der Möbel, hatten sie vor, sich um ihren Garten zu kümmern. Charlotta arbeitete als Pflegekraft in einer Psychiatrie. Als sie ihren Frühdienst beendete, packte sie sich das Werkzeug, um mit dem Gemüsebeet zu beginnen, als sie ihren Augen nicht traute. Mitten im Garten fand sie zwei tote Katzen und viele Innereien, welche sie nicht zuordnen konnte. Völlig verängstigt erzählte sie ihrem Freund davon. Frank beruhigte sie und erklärte ihr, dass das für Füchse typisch sei. Nachts hörten sie ständig Geräusche. Zuerst ein Poltern in der Wohnung über ihnen und dann schmatzende Geräusche im Garten, die fast menschlich klangen.
Oh Gott, okay.
Da Charlotta beunruhigt war, bat sie Frank, eine Wildkamera zu kaufen, um dem Spuk auf den Grund zu gehen. Als Frank am Tag darauf mit der Kamera nach Hause kam, befestigten sie diese so, dass man den ganzen Garten überblicken konnte. Nach 5 Tagen beschlossen sie dann, die Speicherkarte zu kontrollieren und fanden darauf erschreckende Bilder. Die Kamera machte in jeder der Nächte Aufnahmen eines Wesens, das die beiden nicht identifizieren konnten. Das Wesen war beinahe so groß wie Charlotta. Es hatte einen Buckel wie ein alter Mann und lange, clownartige Finger. Der komplette Körper war haarlos, jedoch voller Falten, als würde es kaum Sonnenlicht bekommen. Frank nahm das alles kaum ernst und machte Witze, dass es wie Gollum von Herr der Ringe aussehe, was er noch bereuen sollte. Da sich Charlottas Gedanken um nichts anderes mehr drehten, veränderte sie die Kameraeinstellung vom Foto auf Film. Voller Angst ging sie am nächsten Tag in den Garten, um die Speicherkarte zu holen, als sie bemerkte, dass die Wildkamera zerstört wurde. Sie schrie nach Frank, der so schnell nach draußen rannte, dass er beinahe über seine eigenen Füße fiel und der Länge nach hinschlug. Fassungslos starrten beide auf die komplett zerstörte Kamera. Frank öffnete sie, nahm die Speicherkarte raus und lief entschlossen in die Wohnung. Am Computer stellten sie fest, dass die Kamera ein Video aufgezeichnet hatte. Auf der Aufnahme war wieder das Wesen zu sehen. In dieser Nacht war es nebelig, weshalb sie erst spät erkannten, dass auch die Dame, die über ihnen wohnte, im Garten war und das Wesen an der Leine hielt.
Was? Oh Gott.
Sie führt das Wesen, beziehungsweise Gollum, Gassi. Das Wesen kam immer näher, rannte auf die Kamera zu und schlug sie mit der blanken Faust kaputt. Voller Zorn entschloss sich Frank, die Dame zur Rede zu stellen. Energisch und wütend klopfte Frank an die Tür der Dame. Diese öffnete den beiden die Tür und bat sie herein. Sie schlug die Tür direkt hinter den beiden zu, verschloss den Riegel und sagte, »Wir haben bereits auf euch gewartet.« 2 Wochen nach diesem Ereignis war die Wohnung wieder zu vermieten und niemand hat mehr etwas von den beiden gehört.
Das Ende gefällt mir gut.
Ja, das ist auch ziemlich nah an dein Ende. Mhm,
ja.
Passt auf jeden Fall mit in die Reihe rein.
Echt so. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall nicht so unheimlich wie Momo. Wir haben nämlich ein paar Nachrichten bekommen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
Habe ich gar nicht, nein.
Jemand hat uns geschrieben, ob wir die nächste Folge bitte nicht mehr so gruselig enden können, dass sie ein Geräusch nachts in der Wohnung gehört hat.
Oh nein, wegen Momo.
Ja.
Ich frage mich ja tatsächlich, ob die meisten die Urban Legend nochmal nachgoogeln, die wir vorlesen. Ja. Weil wenn sie das bei Momo gemacht haben, dann kann ich mir schon vorstellen, warum sie die Geschichte so gruselig fanden.
Ja.
Weil ich finde die Geschichte an sich gar nicht so schlimm, aber ich finde diese Momo-Figur einfach furchtbar.
So unheimlich. Und jetzt sagen wir es schon wieder, es tut uns leid.
Sorry, googelt es auf gar keinen Fall. Sonst könnt ihr nicht schlafen.
Aber die Gruselgeschichte fand ich super.
Ich fand sie auch sehr gut, muss ich schon sagen. Und es waren auf jeden Fall weniger Rechtschreibfehler eingebaut als bei dir.
Ja, ich war echt mies.
Ja, du warst ja auch noch klein. Die kleine Laura Regenauer.
Und jetzt mal eine kurze Story an der Seite. Sarah hat mich so mal ausrufen lassen am Berliner Hauptbahnhof.
Upsi, schuldig.
Ja, wir hatten uns dann nämlich verabredet und mein Handy-Akku ist leer gegangen und wir hatten keine Ahnung, wo der andere ist. Und ich laufe so durch den Hauptbahnhof und dann höre ich auf einmal, die kleine Laura Regenauer soll bitte zum Infoschalter kommen. Und ich war so, habe ich mich gerade verhört?
Und ich habe dann am Infostand gewartet. Ihr müsst nämlich wissen, Laura hat mich dort besucht, als ich da mein Praxissemester gemacht habe. Heißt, ich kannte mich eigentlich schon ganz gut aus. Aber eigentlich ist das auch egal, weil der Berliner Hauptbahnhof ist einfach so riesig. Ja. Und zu dem Zeitpunkt waren da ja so viele Menschen, wir hätten uns wahrscheinlich niemals gefunden. Nee. Und deswegen habe ich dann da einfach gesagt, dass ich die kleine Laura Regenauer suche. Und mich hat auch niemand gefragt, wie alt ist die Laura Regenauer denn? Aber sie haben schon wahrscheinlich nicht schlecht geschaut, als du dann um die Ecke kamst.
Ja. So, ah, okay, alles klar.
Alles klar.
Aber naja, wir haben uns gefunden. Happy End also.
Ja, das war die Hauptsache. Und somit haben wir unsere heutige Folge vielleicht doch gar nicht so schlimm enden lassen, ja, wie die letzte.
Allerdings. Und damit sind wir jetzt wieder ganz am Ende unserer Folge angekommen. Wir hoffen natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin schöne Träume.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüssi.